SRF 3.
Legt, ob Ferien in bestimmten Ländern sicher sind oder nicht.
Ja, es gilt realistisch zu sein, weder panisch noch beschönigend.
20 Jahre nach Srebrenica in Bosnien-Herzegowina wird dem wohl schlimmsten Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Und das Wetter oft sonnig in der Deutschschweiz, morgen Abend dichtere Wolken, heute und morgen 28 bis 32 Grad. Info 3, am Mikrofon sind Patrick Seiler und Konrad Muschk, er hat die Nachrichten.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist vor dem italienischen Konsulat eine Bombe explodiert. Eine Person sei getötet worden, meldet das Gesundheitsministerium. Zudem habe es bei dem Anschlag 4 Verletzte gegeben. Das Konsulatsgebäude an einer der belebtesten Kreuzungen Kairos wurde bei der Explosion schwer beschädigt. Wegen des islamischen Fastenmonats Ramadan waren auf den Straßen weniger Menschen unterwegs als sonst. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Niemand hat sich bisher zu dem Attentat bekannt. Der italienische Außenminister schrieb über den Kurznachrichtendienst Twitter, unter den Opfern seien keine Italiener und sein Land lasse sich von dem Vorfall nicht einschüchtern. Die Finanzminister der Eurozone können sich nun detailliert auf die Sitzung von heute Nachmittag vorbereiten. Sie haben die Bewertung der sogenannten Institutionen zum griechischen Sparpaket erhalten, also von den Experten der EU-Kommission, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank. Bereits in der Nacht hatte das griechische Parlament das Programm diskutiert und deutlich Ja gesagt zum Sparvorschlag der Regierung von Alexis Tsipras. Damit stärkte es ihm den Rücken für die Verhandlungen in Brüssel. Papst Franziskus hat mit Paraguay die letzte Station seiner Lateinamerika-Reise erreicht. Beim Empfang im Präsidentenpalast lobte Franziskus den demokratischen Prozess im ehemals diktatorisch regierten Paraguay. Während seines Aufenthalts sind 2 große Freilichtmessen vorgesehen. Bei den Gesprächen über das Atomprogramm von Iran sind laut US-Außenminister John Kerry wesentliche Fragen geklärt. Es seien aber noch sehr komplizierte Punkte ungelöst, sagte Kerry, ohne Details bekannt zu geben. Die Gespräche über eine Atomvereinbarung mit Iran sollen übers Wochenende weitergehen. Fast ein Jahr nach dem Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs über der Ostukraine hat auf dem Flughafen in Kuala Lumpur eine Gedenkfeier stattgefunden. Angehörige der Opfer forderten die rasche Aufklärung des Unglücks, denn noch immer ist unklar, wer für den Abschuss der Maschine verantwortlich ist. Die ukrainische Regierung und der Westen geben pro-russischen Rebellen die Schuld. Russland macht die Ukraine verantwortlich. Das Flugzeug der Malaysia Airlines war am 17. Juli auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur abgeschossen worden. Die meisten der 298 Opfer waren Niederländer. Das Wetter. Heute scheint ganztags die Sonne. In den Bergen bilden sich ein paar harmlose Quellwolken. Die Temperatur erreicht 29 bis 32 Grad.
Info 3 Mittag.
Tunesien sei zurzeit zu gefährlich, um dort Ferien zu machen. Dieser Meinung ist die britische Regierung. Das Außenministerium in London hat deshalb diese Woche alle britischen Touristen aufgefordert, aus Tunesien auszureisen. Auch Dänemark warnt vor Reisen in das nordafrikanische Land. In der Schweiz ist das anders. Das EDA, das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, rät nicht von Reisen nach Tunesien ab, ruft aber zur Vorsicht auf. Nach welchen Kriterien entscheidet das EDA eigentlich, welche Länder gefährlich sind und welche nicht? Inlandredaktorin Nicoletta Cimino ist dieser Frage nachgegangen.
Zuständig für die Reisehinweise des Bundes ist das sogenannte Krisenmanagementzentrum innerhalb des EDA. 3 Mitarbeitende schreiben die Hinweise, die anschließend auf der Webseite veröffentlicht werden. Wie kommt das EDA zu den relevanten Informationen über die Sicherheitslage in einem bestimmten Land? Dazu Teamleiterin Esther Leub.
Wir haben unsere Botschaften in jedem Land. Dort, wo es keine Botschaften hat, gibt es Kooperationsbüros der Schweiz. Und je nach Thema fließen auch Informationen der Nachrichtendienste mit ein.
Entstanden ist die Idee der Reisehinweise nach den Terroranschlägen von Luxor im November 1997, als 62 Menschen ermordet wurden, die Mehrheit, 36 davon Schweizer. Damals sei die Verunsicherung sehr groß gewesen. Viele Leute hätten Fragen zu der Sicherheit im Ausland gehabt. Daraufhin, 1998, begann das EDA systematisch Reisehinweise zu publizieren. Dabei die richtige Tonalität zu finden, sei manchmal schwierig, gesteht Esther Leub.
Ja, es gilt realistisch zu sein, weder panisch noch beschönigend.
Das Ziel sei eben, Schweizerinnen und Schweizer über mögliche Schwierigkeiten zu informieren und vor Gefahren zu schützen.
Und deshalb können die Reisehinweise vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen negativ wirken auf manche Leute. Was die schönen Strände anbelangt oder die Sehenswürdigkeiten, finden Sie die Informationen ja in Reiseprospekten, im Internet, und wir zeigen so quasi die Kehrseite der Medaille.
Die Kehrseite, also das, was die Reiseanbieter oder auch die jeweiligen Länder selber nicht gerne zeigen und auch nicht gerne hören. Schließlich möchten die meisten Länder den Tourismus fördern. Da gäbe es, sagt Esther Leub, manchmal schon subtile Druckversuche.
Es gibt versuchte Einflussnahmen. Es kann sein, dass eine ausländische Botschaft bei uns vorspricht und uns erklärt, dass sie die Reisehinweise zu negativ finden oder gewisse Passagen ihnen nicht gefallen.
Dafür habe man aber kein Gehör. Auch wirtschaftliche Interessen, seien es die der Schweiz oder anderer Länder, hätten keinen Einfluss auf die Reisehinweise. 176 Länder werden bei den EDA-Reisehinweisen aufgeführt. Darunter hat es solche, die schon seit längerem als gefährlich gelten, Afghanistan beispielsweise oder Somalia. Andere, wie Jemen oder Syrien, sind erst in den letzten Jahren dazugekommen.
Und zwischendurch eine dringende Verkehrsinformation in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Stau nach einem Unfall im Gubristunnel. Der Überholstreifen ist blockiert. Die Polizei bittet, eine Rettungsgasse zu bilden.
Info 3 Mittag.
Zehntausende Menschen sind in Potocari in Bosnien-Herzegowina zusammengekommen. Sie gedenken der mehr als 8'000 muslimischen Bosniaken, die vor 20 Jahren in Srebrenica ermordet wurden. Das Massaker ist das schwerste Verbrechen, das seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa verübt wurde. Auslandredaktor Christoph Wüthrich berichtet.
Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Gedenkfeier haben einen 3 Tage langen Marsch hinter sich. Sie folgten in umgekehrter Richtung dem Leidensweg, den die wenigen Überlebenden des Massakers vor 20 Jahren durch Minenfelder und verfolgt von Heckenschützen zurückgelegt hatten. Mehr als 8'000 bosniakisch-muslimische Jungen und Männer wurden damals von bosnisch-serbischen Truppen nach der Erstürmung der UNO-Schutzzone von Srebrenica reihenweise erschossen und anschließend in Massengräbern verscharrt. Um die Spuren des Verbrechens zu verwischen, wurden die Überreste der Opfer später mit Bulldozern ausgehoben und aufs Land verteilt, in neuen Gruben versteckt. Deswegen ist die Identifizierung der Opfer noch heute nicht abgeschlossen. Als Höhepunkt der heutigen Gedenkfeier werden die Särge von 136 weiteren Opfern beigesetzt, die im Lauf des vergangenen Jahres identifiziert werden konnten. Seit dem Vormittag trägt sich in der Gedenkstätte eine lange Reihe ausländischer Politiker in 2 Kondolenzbücher ein. Bei der Trauerfeier ist auch der Premier Serbiens Aleksandar Vučić dabei. Er wurde von den Müttern von Srebrenica empfangen, von Vertreterinnen der wichtigsten hinterbliebenen Organisation. Sie steckten ihm eine weiße Blume ans Revers als Symbol für die Unschuld der Opfer. Sein Besuch ist umstritten. Die offiziellen Vertreter Serbiens und der Serbischen Republik innerhalb Bosniens sträuben sich dagegen, das Massaker von Srebrenica als Völkermord zu bezeichnen. Sie haben mit Hilfe Russlands dafür gesorgt, dass in den letzten Tagen eine UNO-Resolution verhindert wurde, die das Leugnen des Völkermords von Srebrenica verurteilen wollte. Das Massaker von Srebrenica wurde in 2 Urteilen des Internationalen Tribunals in Den Haag als Völkermord bezeichnet. Der 20. Jahrestag des Massakers wird von zahlreichen serbischen und bosniakischen Politikern instrumentalisiert. Mit dem Schüren nationalistischer Emotionen lenken sie davon ab, dass ihre Heimat immer mehr in der wirtschaftlichen Misere versinkt.
Info 3 Mittag.
Die Semesterferien. Für viele Studenten immer noch Gelegenheit, mit einem Ferienjob ihr Budget aufzubessern. Doch da zeigt sich, der Markt für Ferienjobs hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier berichtet.
In der Fabrik am Fließband stehend, Gestelle auffüllen im Supermarkt oder Briefe sortieren auf der Post. Diese Jobs gibt es für Studentinnen und Studenten kaum mehr. Bei der Post beispielsweise sind es diesen Sommer noch weniger als 40 schweizweit, bei einem Unternehmen mit über 50'000 Mitarbeitenden. Vor allem in der Industrie seien die Aufgaben zu komplex geworden, als dass Studierende in den Semesterferien das nötige Know-how erlernen könnten, sagt Ivo Zimmermann, der Mediensprecher der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.
Grundsätzlich werden einfachere Arbeiten natürlich zunehmend automatisiert. Und Jobs, die man nicht automatisieren kann, werden auch vermehrt in Billigproduktionsstandorte ausgelagert. Das ist der Grund, warum diese Jobs auch immer mehr verschwinden.
Doch nicht in allen Bereichen verschwinden sie. Michael Flückiger vermittelt seit 15 Jahren mit seiner Firma Poolside Jobs explizit an Studierende. Das Angebot an Semesterferienjobs habe in dieser Zeit nicht abgenommen, sich aber verändert.
Früher waren das häufig einfache Arbeiten, welche auch teils bereits Maturanten machen konnten. Und heute sind es vermehrt Stellen im IT-Bereich, in der Digitalisierung, ganze Projekteinsätze, bei denen die Firmen auch potenzielle zukünftige Mitarbeiter anschauen.
So sind die Semesterferienjobs vermehrt zum Türöffner für den Berufseinstieg geworden. Und so dürften auch diesen Sommer einige Studierende nicht nur ihr Taschengeld aufbessern, sondern auch ihre zukünftigen Brötchengeber kennenlernen.
Das war Info 3 am Samstagmittag. Auf srf.ch/news gibt's die Inhalte dieser und aller anderen SRF-Informationssendungen zum Nachhören. Und rund um die Uhr informieren die Kolleginnen und Kollegen der Nachrichtenredaktion. Für diese Sendung waren Bettina Studer und Patrick Seiler zuständig. Schönen Nachmittag.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.